Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im September hatten wir auf der ZPE, der größten HR-Leitmesse Europas in Köln, die Gelegenheit, mit Thomas Kindler, dem Managing Director von Xing, zu sprechen. Inzwischen hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Gerade deshalb ist dieses Gespräch besonders hörenswert. Denn Thomas Kindler teilt mit uns persönliche Einblicke, spricht über die Transformation bei Xing und über aktuelle Entwicklungen im Recruiting, die viele von uns bewegen. Wir freuen uns, dieses Gespräch mit euch noch teilen zu dürfen. Viel Freude beim Reinhören.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mensch und Karrieren, dem Podcast von Eventa. Mein Name ist Martin Meyer und heute hier zum Gast ist Thomas Kindler, Managing Director von Xing. Und wir treffen uns heute hier im Rahmen der ZPE, der größten Fachmesse für HR und für Recruiting in Europa. Und ich freue mich sehr, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesen sehr, sehr stressigen Tagen Zeit für mich zu nehmen, sodass wir ein bisschen einerseits natürlich über Xing, aber andererseits auch über dich als Person sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Martin, für die Einladung. Ich finde es total spannend, Menschen zu treffen. Deshalb ist dieses Format der Messe für mich total toll, aber auch Partnerschaften zu pflegen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Ja, einerseits, glaube ich, muss man Xing nicht großartig vorstellen. Ist ja einer der ältesten, führenden Marken der Digitalwirtschaft Deutschlands. Andererseits aber doch, da ja Xing eine massive Transformation in diesen letzten 2 Jahren durchgemacht hat. Vielleicht erzähl uns ein bisschen einerseits etwas über die Geschichte, aber auch was insbesondere doch da jetzt so in diesen letzten Monaten alles passiert ist.
Wie du schon gesagt hast, ich glaube, Xing ist einer der Internet-Dinosaurier Deutschlands und Europas. Ich glaube, es gibt wenige, die älter als 20 Jahre sind und diese Geschichte so geprägt haben. Vor 20 Jahren, über 20 Jahren in Hamburg gegründet. Heute über 21 Millionen Mitglieder im Dach. Verschiedene Standorte, Hamburg, Wien, Porto, Valencia und Barcelona. Ja, du hast richtig angesprochen, wir gehen durch eine Transformation, wir sind mit der Transformation noch nicht zu Ende. Was passiert? Wir sind im Endeffekt als Professional Social Network lange Jahre unterwegs gewesen. Der Markt hat sich verändert, der Markt ist global geworden. Und wir haben irgendwann für uns erkannt, es ist der Weg des Professional Social Networks, ist nicht der Weg, den wir als Positionierung des Unternehmens weitergehen wollen. Und die letzten zweieinhalb Jahre bin ich dann sehr stark in die Transformation des Unternehmens gegangen. Weg vom Professional Social Network hin zum Jobs Network. Das ist eine spannende Reise, eine wertvolle Reise und vor allen Dingen eine Reise, die natürlich aus einer Unternehmenssicht gedacht ist, aber kommt von einer Marktsituation, die sich auch ergibt. Und sie betrifft Kunden, für die wir die Probleme im Recruiting lösen wollen in Zukunft. Aber sie betrifft auch die Kandidatinnen und Kandidaten, für die es im Endeffekt in der Orientierung, in dem Wandel, in dem wir gerade sind, auch immer schwieriger wird, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich das, wo ich sein will und wer will ich sein in meinem Berufsleben. Aber das Dritte, das macht auch was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einfach so eine Transformation. Und das ist das, was oft in der Öffentlichkeit nicht gesehen wird oder als letztes gesehen wird. Und das ist auch okay, aber trotz allem ist das natürlich auch eine große Herausforderung.
Du hast gerade angesprochen, der Arbeitsmarkt ist ja in einem sehr, sehr starken Wandel. Auf der einen Seite, ich sage mal, wenn ich auf diese letzten 5 Jahre zurückblicke, seit Corona zunächst eine totale Boomphase, dann eine wahrscheinlich längst andauernde Wirtschaftsrezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig massiver demografischer Wandel. Das heißt, wir gehen ja alle davon aus, dass trotzdem diese Schwäche des Arbeitsmarktes momentan eine nur kurzfristige ist, da ja die darunterliegende sozusagen Grunddynamik, nämlich dieses demografischen Wandels, massiv die Wirtschaft treffen wird. Und jetzt kommt noch der ganze KI-Boom dazu, also AI wird alles verändern. Was sind denn da so eure Erwartungen? Ihr beschäftigt euch natürlich ganz massiv mit diesen Zukunftsbildern. Du hast mir auch erzählt, dass ihr ständig ja sozusagen auch Studien beauftragt und Berater auch engagiert, da zu versuchen, ein Licht in diese Zukunft zu werfen.
ich finde es total spannend, was in dem Markt gerade ist. Wenn wir uns anschauen, dass jeden Tag 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Arbeitsmarkt verlassen, bis 2030 sprechen wir über ein Gap von 5 Millionen Menschen auf der einen Seite, also demografischer Wandel, wie du es angesprochen hast. Auf der anderen Seite versuchen wir über KI Jobs zu automatisieren, also Effizienzgewinne zu machen. Und da sind ja spannende Perspektiven drin. Nämlich einmal die Perspektive auch, wie produktiv sind wir eigentlich als Gesellschaft und sind wir wettbewerbsfähig in Europa oder auf der Welt? Und wenn man sich dann anschaut, Gallup macht den Engagement-Index in Deutschland und in Europa, sieht man, dass die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber immer weiter absinkt und eigentlich auf dem absoluten Niedrigstand ist. Auf der anderen Seite haben wir eine total geringe Fluktuation, weil Deutschland, vor allem in Deutschland in der DACH-Region, hat so eine Art Prinzip der Besitzstandswahrung. Also je länger ich bei meinem Arbeitgeber bleibe, bin ich arbeitsrechtlich besser geschützt, aber auch die Teamleads sind ja nicht heute da, dass sie sich als Teammanager sehr oft fühlen und irgendwie aktiv nach draußen schauen. Habe ich den besten Pricing Manager, den besten Einkäufer, den besten Vertriebler, sondern ich habe halt mein Team und habe eher Angst, es zu verlieren. Und das läuft irgendwo ja diametral auseinander. Auf der einen Seite sehen wir gerade demografischen Wandel, auf der anderen Seite Massenentlassung. Auf der einen Seite Produktivitätsprobleme, auf der anderen Seite der Wunsch nach Effizienz durch KI. Und das zusammenzubringen, ist was, was uns total antreibt. Und eine wichtige Zahl, die mich immer wieder beschäftigt, ist, aktuell oder eigentlich über viele Jahre hinweg sind immer nur 2% der Jobs offen ausgeschrieben in Deutschland. Das heißt, wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs aus Kandidatensicht. Und das bedeutet eigentlich, Menschen haben überhaupt keine Wahrnehmung darüber, was sie eigentlich machen können in ihrem Leben und wo sie vielleicht auch arbeiten können. Und das ist was, mit dem wir uns sehr stark beschäftigt haben in den letzten 2 Jahren und jetzt auch nochmal intensiv in diesem Jahr und versuchen, das Fund, was wir haben, nämlich 21 Millionen Profile in DACH, zu nutzen, um diese beiden Seiten besser zusammenzubringen.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über diese 2% noch erklären. Also was ist das für Zahl? Wie kommt ihr auf die? Weil das ist ja wirklich ein sehr kleiner Prozentsatz.
Im Endeffekt hast du eine Zahl von Arbeitnehmern in Deutschland. Du hast circa 1 Million Stellen, die ausgeschrieben sind. Dann kommst du auf die 2% sehr schnell. Und dazu sagen muss man ja, einige der Jobboards in Deutschland schreiben ja auch nur die Stellen aus, die sie auch verkauft haben. Das heißt, auch dort bekomme ich als Jobsuchender gar nicht die volle Transparenz, habe aber gegebenenfalls durch die Marktmacht dieser Anbieter das Gefühl, dass das alles ist. Und dann wird sehr schnell auch sehr frustrierend für Arbeitnehmerinnen. Und das ist was, wo wir auf der einen Seite auf der sogenannten User-Seite ein anderes Angebot schaffen und geschaffen haben. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch für Unternehmen ja, dass sie nicht die bestmöglichen Talente bekommen, weil sie zum Teil auch ihre Jobs, die sie vielleicht besetzen würden, gar nicht ausschreiben, weil sie eher in dieser Besitzstandswahrung heute sind. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn ich in einer Rezession bin. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, sehen, wir haben den demografischen Wandel und wir haben alle gesehen, was passiert ist, als die Corona-Welle vorbeiging. In der Logistik, in dem Tourismus, im Gesundheitswesen waren auf einmal viel zu wenige Menschen da. Und was passiert in der Konjunktur? Als erstes, ich reduziere meine HR-Mitarbeiterin, ich reduziere meine Recruiter, ich reduziere die Budgets und ich reduziere die Tools, die ich einsetze. Es ist ja eigentlich total verrückt. Ich habe keine Pipeline mehr und ich kümmere mich immer nur reaktiv darum, Leute einzustellen, wenn ich gerade den Bedarf sehe. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass ich aktives Pipeline-Management habe. Ich brauche meine Logistik quasi und muss mich jeden Tag damit beschäftigen, ob ich das beste Team habe, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen.
Also ich kann das total unterstreichen. Ich finde es sehr spannend. Ich hatte das Gefühl, wie diese Rezession begonnen hat, haben die Unternehmen doch noch sehr danach getrachtet, ihre HR-Ressourcen, die sie zumeist nach Corona stark aufgebaut haben, zu halten. Aber gut, irgendwann ist dann das Cost-Cutting doch zu vorherrschend und dann wird natürlich begonnen, diese Ressourcen auch abzubauen. Wir bieten zum Beispiel selbst in unserer Unternehmensgruppe auch einen Service, wir nennen das Recruiting as a Service, es ist in Wahrheit eine Outsourcing-Dienstleistung an und wir verspüren eine massive Nachfrage seit einigen wenigen Monaten danach. Ja, das heißt, dass wir deuten das auch so, jetzt sind sozusagen die Ressourcen in vielen Unternehmen abgebaut worden und jetzt erkennt man aber, das ist dann doch zu wenig und im ersten Schritt hilft man sich mal über Externe, die man damit zukauft. Ja, also ich glaube, Das ist halt dieser klassische Schweinszyklus, den wir erleben. Wird trotzdem gerne noch einmal vielleicht auch in dem Zusammenhang auf das Thema Migration kurz zu sprechen kommen, denn ich glaube, das ist ja schon ein massives Thema. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite vor fast 10 Jahren diese massive Zuwanderungswelle, diese Flüchtlingskrise 2015. Aber wir haben ja trotzdem seitdem eigentlich einen relativ starken Zuzug nach wie vor von ausländischen Arbeitskräften. Auf der anderen Seite, und das ist eine österreichische Zahl, ich kenne die deutsche Zahl dazu jetzt nicht, aber die österreichische Zahl, und die war jetzt sehr bemerkenswert, haben wir auch relativ viel Abwanderung. Das heißt, es ist nicht nur so, dass viele topqualifizierte Menschen zu uns kommen, sondern viele topqualifizierte Menschen ziehen auch weiter. Ja? Also das sind ja alles kommunizierende Gefäße. Was ist da euer Blick auf das Thema Migration? Wie weit kann Migration vielleicht aber gewisse Themenfelder trotzdem lösen? Also Stichwort einfach qualifiziertere Jobs, Pflege?
Ich glaube, wenn wir es im Großen betrachten, dann werden wir einen Inflow an Jobs haben, die wir brauchen, und einen Outflow an Menschen, die rausgehen. Und über das Gap müssen wir sprechen. Und ich glaube, Migration ist definitiv ein Mittel, um das Gap zu schließen. Das viel größere ist in meinen Augen, dass wir verstehen, welche Skills bringen denn Menschen mit? Welche Skills brauche ich eigentlich wirklich für den Job? Und wie komme ich dahin? Und was wir sehen ist, dass wir einfach schlechter drin sind, Angebot und Nachfrage wirklich transparent zu machen. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen zu verstehen, in welchen Jobgruppen, und in Deutschland ist es zum Beispiel für die Zukunft auf jeden Fall Mechanical Engineering, Engineering allgemein, Retail, Gesundheitswesen, es werden Branchen sein, wo ich im Endeffekt eine Unterdeckung habe an Personal. Und dann ist die Frage, wie stelle ich mich als Arbeitgeber, als Unternehmen auf, um das zu schließen? Migration, politisch schwer planbar. Im Endeffekt aber was auf der politischen Seite definitiv diskutiert werden muss, und das glaube ich auch mit der richtigen Diversifikation des Themas. Auf der anderen Seite als Unternehmen sich zu überlegen, okay, das Thema, was ich eben angesprochen habe, wie mache ich mir wirklich Gedanken darüber, dass ich Pipelines aufbaue? Weil das ist ja nicht, kommt ja nicht von irgendwo auf einmal, dass ich mir als Handelskette Gedanken machen muss, wie ich Einzelhändler, Vertriebler einstellen kann. Und das weiß ich, das Thema. Und ich weiß auch, dass die Nachfrage steigen wird in verschiedenen Bereichen. Ich kenne den demografischen Wandel. Ich glaube persönlich, wir beschäftigen uns viel zu wenig damit. Und ich sehe da die große Chance für HR, sich auch neu zu erfinden als Funktion. Ich glaube, dass HR in Zukunft Abteilungsleiter, Teammanager, die Hiring Manager enablen muss, dass sie sich kontinuierlich Gedanken darüber machen, was ist ihr Bedarf heute, was ist ihr Bedarf morgen. Wie viel Unterdeckung haben sie durch den demografischen Wandel? Das ist ja auch bekannt. Wir wissen, wann Menschen in Rente gehen in den Teams. Wir wissen, was Fluktuation ist. Ich glaube, wir arbeiten oft viel zu wenig analytisch. Teilweise wird es dann in Controlling und HR in Konzernen gemacht, aber in den Abteilungen im Endeffekt kommt zu wenig von dem Insights eigentlich an. Und das Pipeline-Management in meinen Augen muss in Zukunft viel mehr in der Fachabteilung liegen, das auch zu gestalten. Aber Migration, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor zu verstehen, wie können wir das Thema einsetzen. Politisch, glaube ich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, wie können wir es auch leichter machen, Menschen mit nachgewiesenen Qualifikationen aus dem Ausland, diese auch unbürokratischer anzuerkennen, um die Unterdeckung, die wir haben, wirklich schneller zu gewährleisten und aufzuheben. Und auch Mensch aus einer Sicht, ich fand mal, ich glaube, Marcel Reif hat es mal gesagt, im Deutschen Bundestag, seinen Vater zitiert, sei Mensch. Also ich glaube, wir könnten uns da in der Migrationspolitik auch einen Gefallen tun, wenn wir Menschen, die nachweislich eine Ausbildung haben, schneller erlauben, sich ihr eigenes Leben aufzubauen.
Der typische syrische Arzt, der dann nicht jahrelang braucht für eine Anerkennung seines Arztdiploms, sondern und stattdessen Taxi fahren muss, das sind also diese klassischen Fälle, oder die Diplom-Krankenschwester, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, das ist teilweise auch eine Besitzstandwahrung gewisser Berufsgruppen, die das natürlich versuchen zu verhindern. Noch so ein Spezialthema, öffentlicher Dienst, ist ja in unseren Ländern generell überaltet. Das heißt, diese Rentenproblematik ist ja im öffentlichen Dienst noch stärker ausgeprägt als in der, ich sage mal, kapitalistischen Wirtschaft. Wie siehst du das?
Privatisierung hat viele Vorteile gebracht. Ich glaube auch einige Nachteile, wie mir einige Messebesucher auch gerade aus dem Ausland erzählt haben, die die Deutsche Bahn aus der Presse kannten, aber jetzt die eigenen Erfahrungen die letzten Tage gemacht haben. Das ist vielleicht eher eine lustig gemeinte Anekdote auch. Ich glaube tatsächlich, dass wir dort viele Chancen haben, weil dort viele gut ausgebildete Menschen sind, die im Endeffekt aus Besitzstandswahrung in meinen Augen in diesen Jobs heute bleiben, obwohl sie unzufrieden sind. Also auch die öffentliche Hand ist ja ein Arbeitgeber und wir wissen, dass dort keine hohe Zufriedenheit und kein hohes Engagement mit dem Arbeitgeber da ist. Aber im Endeffekt aufgrund des Arbeitsrechts und der Besitzstandswahrung, die ich dort habe, als öffentlich Angestellter, tue ich mich natürlich sehr schwer, da rauszugehen. Das ist ein großes Potenzial an Menschen, die wir dort haben. Wenn wir über Digitalisierung nachdenken, ist für mich die Frage an die Politik dann auch, wie können wir eigentlich das nutzen, dass wir Lösungen finden, dass diese Menschen auch in die öffentlich oder in die Privatwirtschaft wechseln. Aber auch als Privatwirtschaft kann ich mir natürlich Gedanken machen, wie kann ich diese Menschen gewinnen, wenn ich sie identifiziere, dass es dort Talente gibt. Und da kann man nicht nur immer mit dem einen Finger auf die Politik zeigen, sondern muss sich auch als Unternehmer Gedanken machen. Ich glaube, das machen wir oft viel zu wenig. Ich glaube, dass viele relevante Entscheidungen in Fachabteilungen getroffen werden, wo der Unternehmer des Unternehmens sich wünschen würde, dass da unternehmerischer gearbeitet wird, aber eher dann im Rahmen der Prozesse unterwegs sind.
Also was auch mein Eindruck ist, ist, dass ich glaube, dieser Appell an HR-Abteilungen strategischer zu arbeiten, dass das aktuell in vielen Fällen nicht passiert, sondern dass doch sehr, sehr kurzfristig und operativ gedacht wird. Nicht, glaube ich, weil HR-Abteilungen das so möchten, sondern eher, weil es die Vorgabe auch ist. Ja? Also ich habe teilweise so das Gefühl, dass gerade in den Unternehmen, die sehr momentan krisengetrieben agieren, halt nur ein sehr, sehr kurzfristiger Planungshorizont da ist. Denn wie gesagt, ich sage auch, also demografische Zahlen, das kennt man, nicht wahr? Also mit gewissen Personalcontrolling-Instrumenten weiß ich ganz genau, wie meine Alterspyramide aussieht. Und da kann man wahrscheinlich schon einmal eine gute 3-5 Jahresplanung machen. Apropos 3-5 Jahresplanung, wenn wir so diese ganzen Entwicklungen uns nochmal ansehen, was glaubst du, werden so die 2-3 großen Treiber sein, die wir in den nächsten Jahren erleben werden in diesem Recruiting, in dieser Recruiting-Industrie?
Bevor ich darauf eingehe, nochmal einen Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Also mir ist wichtig, ich habe es gestern auf der Keynote auch gesagt, HR wird sterben, wenn sie sich nicht neu erfinden. Ich persönlich und Xing als Unternehmen, wir möchten HR dabei unterstützen, dass sie diese strategische Rolle einnehmen können. Und du hast vollkommen recht, das Spannungsfeld ist zwischen Geschäftsführung und HR. Da muss ein Schulterschluss stattfinden und auch die Geschäftsführung muss verstehen, dass ich dort eigentlich, wenn ich unternehmerisch arbeite, auch ein unternehmerisches HR haben möchte. Und wir müssen zukünftig weg von einer HR-Abteilung zu einem Gesamtorganisationsmodell, wie wir zusammenarbeiten. Und das nicht nur als gesprochenes Wort, sondern als gelebte Handlung. Und ich glaube, das ist total wichtig. Wie schaue ich auf die nächsten 3-5 Jahre? Ich glaube tatsächlich, dass das Pipeline-Management extrem wichtig ist, dass wir uns anschauen, was können wir aus anderen Bereichen lernen, wenn wir über den Teich schauen, wie gehen wir damit um, dass zum Beispiel, ich habe es gestern auch gesagt, in den USA, in der NBA, ein Solidaritätsprinzip eher herrscht. Die Liga versucht, die Liga so attraktiv so möglich zu gestalten. Spieler werden getradet, sind angestellt bei der Liga, nicht bei den einzelnen Franchise. Ich kann die besten College-Spieler des nächsten Jahres werden gepickt vom schlechtesten Team. Sie schauen irgendwie, dass sie dieses Gesamtkonstrukt attraktiv gestalten. Und wir müssen uns, glaube ich, darüber Gedanken machen, wie werden unsere Abteilungsleiter und Fachabteilungen zu Teammanagern wirklich. Und damit meine ich nicht Wohlfühlmanager, sondern im Endeffekt zu Performance-Managern. Wie stellen Sie sicher, dass Sie wirklich das bestmögliche Team haben in Ihrem Unternehmen und damit im Endeffekt wettbewerbsfähiger werden, im direkten Wettbewerb gegen den Nachbarn, im Nachbarort vielleicht, aber auch im europäischen und im Weltmarkt. Und ich glaube, dass wir diesen Muskel verloren haben. Ich glaube, der war mal da, aber ich glaube, dass wir in den letzten 10 Jahren, auch durch die New Work-Initiative, den etwas abgelegt haben oder dachten, den brauchen wir nicht. Und ich glaube, dass wir das schnell ändern müssen und wir werden das ändern. Und die es ändern, werden sich im Endeffekt auch durchsetzen. Ich glaube, es wird schmerzhaft werden. Wir werden den demografischen Wandel, wenn der Markt wieder wächst, sehr schnell spüren. Das wird sehr schön für Unternehmen wie euch. Das wird auch interessant für Unternehmen wie uns, gar keine Frage. Aber es wird vor allen Dingen eine große Herausforderung werden für die deutsche oder europäische Wirtschaft. Und wie eben schon mal angesprochen, in meinen Augen das Problem ist, wenn ich mich heute nicht um meine Lieferkette von morgen kümmere, stehe ich halt wieder da und was passiert? Die Wirtschaft springt an, ich habe eine Nachfrage nach meinen Produkten, ich stelle fest, ich brauche mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich muss erstmal Recruiter einstellen oder Recruiting as a Service bei jemandem einkaufen, dann muss ich Budgets genehmigt bekommen. Und das wird dann unterjährig passieren. Und wenn die Umsätze stark genug wachsen, dann kriege ich es genehmigt. Du kennst das alles als Unternehmer. Yeah. Und dann fange ich wieder in manchen Unternehmen mit Excel an, das Bewerbermanagement zu machen und habe wieder eine Experience, die mich eigentlich zurückkatapultiert hat, 15 Jahre nach hinten. Also mein großer Appell an Geschäftsführer in Deutschland und HR-Verantwortliche, baut Ökosysteme jetzt auf, geht jetzt da rein, die Rolle von HR zu verändern. Wenn ich mich frage, wo würde ich gerade als Unternehmen investieren, darin besser zu verstehen, habe ich wirklich die besten Talente, kenne ich im Endeffekt die Talente, die ich in Zukunft gerne aktiv ansprechen möchte, wenn ich zu dem Zeitpunkt gekommen bin, dass ich jetzt handeln möchte, und geht raus davon zu verwalten und kommt ins Gestalten. Das ist mein großer Appell und mein großer Wunsch. Und ich glaube, wir alle in dieser Branche können Pioniere einer neuen Ära sein. Wir haben doch eine total tolle Berufung. Wir können dazu beitragen, dass Menschen in ihrem Leben glücklicher sind. Ein Drittel mindestens unserer Lebenszeit verbringen wir mit Arbeit. Und das zu verändern und besser zu gestalten, ist was, was mich morgens total freut, in den Tag zu starten.
Da würde ich jetzt gerne so meine nächste Frage anschließen. Unser Podcast heißt ja Mensch und Karrieren. Das heißt, uns interessieren ja auch immer die Menschen hinter den Unternehmen, hinter diesen Geschichten. Jetzt bist du seit über 2 Jahren in dieser sehr starken Transformationsrolle. Du bist der, der Xing quasi von der alten Welt in die neue Welt führt. Wie geht's denn dir so persönlich dabei? Wie motiviert man sich jeden Tag in der Früh mit voller Kraft und Elan hineinzugehen? Wie geht man mit Rückschlägen um? Denn auch die gibt's natürlich in so einem Transformationsprozess.
Erstmal, tatsächlich treibt mich diese große Vision an. Also wenn man für sich dieses Bild gelegt hat und sagt, was sind eigentlich die Treiber der Zukunft, die zu kennen und zu verstehen, habe ich die Momente, wo es Rückschläge gibt, jeden Tag, absolut. Aber ich sehe es einfach als absolutes Privileg an, eine Plattform ausrichten zu dürfen, die 100% Brand Awareness hat in Deutschland, 21 Millionen Mitglieder hat, Millionen von Interaktionen jeden Tag, und das richtig auszusteuern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter diese Vision zu bringen, die richtigen, auch strukturellen Maßnahmen zu treffen, die auch zu vertreten. Zu sagen, okay, ich glaube an die Vision, ich glaube an den Plan, ich sehe, dass das, was wir machen, richtig ist, ist total schmerzhaft. Und da gibt es sicher nicht nur lobende Worte, weil in Restrukturierung tust du auch Menschen weh, absolut. Aber du musst dich ja jeden Tag entscheiden, mache ich das für ein größeres Ganzes? Mache ich das für mein Unternehmen? Dann mache ich das für mein Team. Individuen werden darunter auch leiden oder davon nicht begeistert sein, zum Teil. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und das zu machen, jeden Morgen in den Spiegel schauen zu können, zu sagen, ich war authentisch, ich war ehrlich, ich war direkt und ich war vielleicht kontrovers. Damit kann ich gut umgehen und leben, und das motiviert mich, das auch zu machen und auch Rückschläge zurückzugehen. Aber klar, ich meine, das sehen wir alle in dieser Branche. Wen trifft es in der Rezession auch extrem stark? Das ist die HR-Branche und wir als Recruiting-Branche. Natürlich sehen wir, dass der Markt gerade schrumpft. Natürlich hat das Auswirkungen. Letztes Jahr oder bis Mitte diesen Jahres war ein börsennotiertes Unternehmen. Die Presse war nicht schön dazu, wenn du dann auf Quartalsberichte schaust und dich rechtfertigen musst dafür, warum denn das passiert. Und all das macht natürlich was mit einem Ego erstmal. Und jeder von uns hat ein Ego. Ja, weil was passiert denn in so einer Transformation? Es braucht verdammt lange, bis Menschen sehen, okay, die haben tatsächlich einen Plan und das funktioniert wirklich. Erstmal kriegst du auch, entschuldige die Sprache, erstmal nur voll auf die Schnauze von ganz vielen Menschen. Ja, und das irgendwie zu verbinden, da brauchst du halt eine gute Resilienz. Und aber auch, Transformation bedeutet auch, Fehler zugestehen. Also ich glaube, ich kann damit gut umgehen, weil ich in der Lage da bin zu sagen, okay, shit, das war ein Fehler, wir müssen das korrigieren. Und ich glaube, das ist das, wozu ich werbe, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Teams. Ich glaube tatsächlich, jeder kommt morgens bei uns in die Firma oder an seinen Arbeitsplatz und möchte alles richtig machen. Das ist mein ganz großer Belief in jeden. nimmt das jeder so wahr? Nein, weil du bist ja viel zu weit weg in einer Unternehmensgröße, wie wir es haben. Aber das ist tatsächlich mein Belief. Und auch ich gehe so an meinen Arbeitsplatz, aber auch ich mache Fehler. Und das hilft mir auch, das einzugestehen, dass ich ja auch ein Mensch bin und Menschen machen Fehler. Und ich versuche halt sehr schnell daraus zu lernen.
Wer sind denn da so deine Sparring-Partner? Gibt es den, die Menschen, wo du sagst, okay, an denen kann ich mich reiben, an denen kann ich meine Gedanken austauschen, vielleicht im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld? Denn das ist ja das, was sich trotzdem jeder, glaube ich, wünscht und was du auch brauchst, nicht? Du kannst ja nicht immer nur alles mit dir selbst ausmachen. Du brauchst auch Leute, wo du eine gute Vertrauensbasis hast, um einfach über strittige Themen mal gemeinsam nachzudenken oder auch in den Diskurs zu gehen. Hast du solche Leute?
Erstens habe ich eine tolle Partnerin, die mich in vielen Lebensthemen bereichert hat die letzten Jahre, die auch unseren Markt sehr gut kennt. Das heißt, ich kann da auch mal eine Frage zu stellen. Ich kriege da leider immer sehr ehrliches Feedback zu. Ich brauche da als Mensch dann manchmal einen Moment, um das zu verdauen und dem auch zuzustimmen, dass ich nicht immer mit dem Kopf durch die Wand kann und dass es auch mal einen anderen Blick gibt und die Frage mir selbst zu beantworten, muss das jetzt wirklich sein und kann das so schnell gehen, wie ich das möchte? Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch das hilft mir total, mich zu balancieren in Gänze als Mensch. Dann habe ich ein tolles Team, die im Endeffekt wissen, dass sie und mit mir gewachsen sind. Ich viel mehr schätze, wenn mir jemand sagt, was er richtig schlecht findet oder mir Feedback gibt, konstruktives Feedback, anstatt Ja-Sager um mich herum zu haben. Das ist ehrlich was mich dann eher demotiviert und mir nicht weiterhilft. Und das hilft mir schon auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch Menschen regelmäßig zu sprechen, die in ähnlichen Situationen sind. Menschen wie dich auf einer Messe zu treffen oder auf Events, wo wir uns sehen, um einfach auch ja von Unternehmer zu sprechen, weil manche Dinge kannst du auch mit deinem Leadership-Team nicht besprechen. Das sind dann halt vielleicht Dinge, boah, was passiert jetzt, wenn wir das Unternehmen von der Börse nehmen? Wie gehe ich mit meinen Investoren um? Boah, wie gehe ich damit um, wenn ich eine schwierige Situation irgendwie habe in meinem Leadership-Team? Bin ich richtig? Tue ich dem Unternehmen gerade gut oder nicht? Also ganz ehrliche Gespräche zu führen. Ich glaube, es ist wichtig, da Menschen zu haben, die mal in ähnlichen Situationen waren, aber auch aus anderen Branchen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wir, ich glaube, Männer vor allem, viel zu wenig darüber sprechen, wie wir uns wirklich fühlen. Und über Gefühle zu sprechen und nicht nur zu sagen, ja, wie geht's? Ja, mir geht's gut, danke. Sondern auch zu sagen, boah, eigentlich geht's mir richtig schlecht, weil das und das gerade passiert. Und als ich gelernt habe, das zu machen, habe ich total wertvolle Insights bekommen und Menschen, die mir dann Perspektiven gegeben haben oder die sich auch geöffnet haben. Und da sind eigentlich die tiefsten Freundschaften daraus entstanden, die mir heute helfen, diese Themen zu reflektieren, die du gerade angesprochen hast.
Also ich kann das total unterstreichen. Ich selbst habe auch vor ein paar Jahren mal eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und was ich eigentlich in der Ausbildung am meisten gelernt habe, ist nicht über Fakten, sondern über Gefühle zu reden. Und das war wirklich eine Lernkurve. Also das ist eigentlich nicht trivial, sich auch in einer Gruppe oder auch in einem Zweiergespräch eigentlich zu öffnen, wie es einem wirklich gerade geht, das sogar überhaupt zu erkennen. Das ist ja die Herausforderung, denn es gibt ja schon auch von manchen Journalen gerne geprägtes Bild dieser heroischen CEOs. Ich sage immer, der Kapitän auf der Brücke, der im Sturm steht sozusagen und es ist ihm aber komplett egal und er weiß genau den Weg, wo es hingeht. Und ich glaube aber, das ist eigentlich ein falsches Bild, weil in Wahrheit du bist und bleibst immer ein Mensch. Du hast immer deine Höhen, deine Tiefen. Aber trotzdem musst du natürlich vor allem deinem Team immer eine klare Guidance und ein Vorbild sein. Und das ist, glaube ich, ein großes Spannungsfeld. Ja, ich würde gerne noch total lange mit dir plaudern und sprechen, lieber Thomas. Aber wir müssen jetzt auch zu einem Ende kommen. Aber wir schließen ja jeden unserer Podcast mit unserem Wordrap. Das sind zwei Fragen, die ich dich am Beginn unseres Gesprächs ziehen habe lassen aus einer Box. Wir wissen beide nicht, welche Fragen es sind. Und ich würde dich bitten, einfach mal die erste Frage uns vorzulesen und eine kurze, spontane Antwort darauf zu geben.
Mit welchem Satz startest du in den Arbeitstag? Boah, total schwierige Frage. Jeden Tag anders, um ehrlich zu sein. Lass mich drüber nachdenken. Yes, we can. Das ist, glaube ich, mein Motto. Ich glaube, dass ganz viel Kraft darin liegt, an das Positive zu glauben, an ein Prinzip von Stärken stärken. Und mir hilft das, auch die Resilienz aufzubauen, die du in so einer Transformation brauchst.
Dann würde ich dich noch bitten, die zweite Frage.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe. Interessant. Ich kann dir den Buchtitel gerade nicht sagen. Ich werde ihn nachreichen. Es geht auf jeden Fall um jemand, der auf die Jagd in Afrika gegangen ist. Ein ganz interessantes Buch, kann ich empfehlen. Ist etwas, was mich nochmal inspiriert hat, was mir gezeigt hat, wie Menschen sich verändern, ihre Gefühle und Gedanken sortieren in anderen Situationen. Und es war eine schöne Urlaubslektüre gewesen.
Schön. Ja, lieber Thomas, dann darf ich mich herzlich bedanken, dass du, wie gesagt, trotz des stressigen Tages hier auf der Messe dir die Stunde Zeit genommen hast, zu mir zu kommen, sodass wir zwar in Ruhe ein bisschen über die Branche und über die Herausforderungen in so einer großen Transformation zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten heute wieder den einen oder anderen Input, die eine oder andere Idee oder ganz einfach einen Insight in diese spannende Recruiting-Industrie bekommen und freue mich, wenn ich Sie auch bei einem unserer nächsten Podcasts wieder begrüßen darf. Alles Liebe, Martin May.
Vielen Dank.